Stell dir mal vor, du sitzt beim Arzt, also du hast irgendwelche Beschwerden und er verschreibt dir ein ganz gängiges Medikament dagegen.
Mhm.
Aber, und das ist jetzt der Punkt, noch bevor er dieses Rezept in seinem System überhaupt finalisieren kann, ploppt da im Hintergrund plötzlich in, ja, Millisekunden eine unsichtbare, aber sehr deutliche Warnung auf.
Genau, so ein richtiger Hard Stop im System.
Richtig. Da steht dann sowas wie, Achtung, bei diesem 84-jährigen Patienten ist aufgrund des Alters und der Nierenwerte zwingend eine Dosisanpassung nötig. Und diese Warnung kommt halt nicht von einem menschlichen Kollegen, der da gerade zufällig über die Schulter schaut.
Nee, es wäre auch gruselig.
Ja, das kommt direkt von der Praxissoftware selbst. Die hat nämlich in Echtzeit eine riesige globale medizinische Datenbank mit deiner ganz persönlichen lokalen Krankenakte abgeglichen.
Und das ist echt ein Szenario, das die Art und Weise, wie so medizinische Entscheidungen im Alltag flankiert werden, völlig auf den Kopf stellt. Also wir sprechen hier von einem System, das nicht mehr nur so ein passives Archiv für Patientendaten ist, sondern das ist quasi ein aktiver Assistent, der den kompletten Kontext versteht.
Und genau da steigen wir heute ein. Willkommen zurück zu unserem Deep Dive. Wir haben nämlich für diese Ausgabe exklusiven Zugang zu internen Notizen bekommen. Und zwar von einem Entwicklermeeting der medizinischen Software Tomedo aus dem April 2026.
Wahnsinnig spannendes Material.
Absolut. Und unsere Mission heute ist es, für dich die spannendsten technologischen Neuerungen herauszufiltern. Also die Dinge, die deinen nächsten Arztbesuch im Hintergrund wirklich massiv beeinflussen werden. Gemäß unserer Vorgabe verzichten wir dabei komplett auf interne Personalien.
Genau. Wer da jetzt welches Modul programmiert hat, ist für uns heute zweitrangig.
Richtig. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Technologie an sich und was sie für die Zukunft der Medizin bedeutet. Denn vom intelligenten Diktat, das so unstrukturierte Gedanken sortiert, bis hin zu ja fast schon Spotify-ähnlichen Empfehlungen für Laborwerte.
Oh ja, das Laborthema ist mein Favorit.
Da kommen wir gleich noch zu. Jedenfalls, das ist kein trockenes IT-Update, sondern wirklich ein Blick in die smarte Arztpraxis von morgen.
Der Fokus liegt da extrem stark auf diesen unsichtbaren Mechanismen. Also wie Machine Learning, Automatisierung und so vernetzte Datenströme diese enormen bürokratischen Hürden abbauen, mit denen Ärzte ja leider tagtäglich kämpfen müssen.
Lass uns das mal Stück für Stück aufdröseln. Wir starten am besten direkt an dem Ort, wo der Arzt eigentlich die meiste Zeit verbringt, aber vermutlich gar nicht sein möchte, nämlich bei der Dokumentation am Patienten.
Das leidige Thema Dokumentation, ja.
Bisher hieß das nach jeder Untersuchung ja oft, reden, tippen, klicken, ewig suchen, wieder korrigieren. Aber in diesen Meeting-Notizen wird jetzt ein neues System vorgestellt. Das nennt sich Tomedo Intelligence. Und das Herzstück davon, das ist das sogenannte intelligente Diktat.
Ja, und was hier technisch passiert, ist echt ein enormer Sprung im Vergleich zu dieser, naja, klassischen Sprache-zu-Text-Software, die man vielleicht noch von vor 10 Jahren kennt.
Oh Gott, ja. Wo man jedes Satzzeichen mitsprechen musste. Komma, neuer Absatz.
Genau das. Man musste in WUPA geordneten, druckreifen Sätzen formulieren. Und die Entwickler bei Tomedo beschreiben diesen neuen Ansatz in dem Meeting ganz bewusst als Braindump.
Braindump?
Ja, also der Arzt kann völlig unstrukturiert sprechen, er kann mitten im Satz einfach einen Gedanke abbrechen, neues Symptom einwerfen oder irgendeine Beobachtung anfügen, die ihm gerade noch so einfällt.
Okay, da stelle ich mir vor wie so ein digitaler Trichter, weißt du?
Mhm, gutes Bild.
Du wirfst oben einfach all deine unaufgeräumten Gedanken rein, diese abgehackten Symptombeschreibungen und losen Beobachtungen und unten kommt dann plötzlich ein perfekt formatierter medizinischer Bericht heraus. Aber wie genau sortiert das System denn dieses ganze Chaos?
Also das Herzstück hierbei ist ein sogenanntes Small Language Model, kurz SLM, das da komplett im Hintergrund arbeitet.
Okay, ein SLM.
Genau, das ist gewissermaßen der kleine, aber hochspezialisierte Bruder von diesen riesigen Sprachmodellen, die wir alle so aus dem Alltag kennen. Der große Vorteil bei so einem SLM ist halt, dass es extrem schnell und vor allem datenschutzkonform agieren kann.
Weil es lokal läuft.
Richtig. Und der Ablauf ist so. Der Arzt definiert im Vorfeld bestimmte Prompts, also klare Anweisungen für das Modell. Er sagt der Software dann beispielsweise, hey, egal was ich dir gleich in den Trichter werfe, ich brauche am Ende eine Struktur, bei der der Status der Lunge, des Herzens und des Rachens separat aufgeschlüsselt wird.
Ah, okay.
Und das Modell nimmt dann diesen chaotischen verbalen Input, filtert sich genau die relevanten Informationen daraus und gießt sie exakt in diese vorgegebene Form.
Das klingt im ersten Moment natürlich unfassbar praktisch, um Zeit zu sparen. Aber also da schrillen bei mir auch sofort ein bisschen die Alarmglocken, muss ich sagen.
Wieso das?
Naja, wenn eine KI jetzt anfängt, meine unstrukturierten Sätze neu zu formulieren und selbst zu sortieren, übernimmt die dann nicht unweigerlich schon so eine Art medizinische Bewertung?
Mhm.
Die größte Angst bei Sprachmodellen ist doch immer dieses berühmte Halluzinieren. Also dieser Moment, wo die KI anfängt, einfach Dinge zu erfinden, die zwar sprachlich total plausibel klingen, aber inhaltlich halt völliger Quatsch sind. In einer Patientenakte wäre das ja ein absoluter Albtraum.
Absolut. Und diese Gefahr des Halluzinierens ist bei generativer KI echt immer der zentrale Knackpunkt. Aber die Entwickler sind sich dieses Risikos scheinbar extrem bewusst.
Okay, und wie lösen die das?
Sie setzen dem System ein ganz enges, datengetriebenes Korsett an. Sie nutzen dafür sogenannte Briefkommandos.
Briefkommandos. Das klingt für mich jetzt irgendwie nach klassischen Makros, die einfach Textbausteine einfügen.
Ja, im Grunde sind das auch Makros. Aber sie fungieren hier als eine Art unumstößliche Realitätsprüfung für die KI. Also bevor das Sprachmodell überhaupt anfängt, aus diesem Diktat einen zusammenhängenden Text zu basteln, ziehen diese Briefkommandos verifizierte, ganz harte Fakten direkt aus der aktuell geöffneten Patientenakte.
Ah, okay. Das heißt, das System holt sich schon vorab Infos wie das exakte Alter, das biologische Geschlecht oder den Nachnamen des Patienten.
Ganz genau. Und das verankert es als feste Variablen im Gedächtnis des Modells. Die KI weiß also felsenfest, das ist Herr Müller, er ist männlich, Punkt. Und erst auf dieser Basis, also mit diesen festgezuchten Leitplanken, formuliert sie dann den endgültigen Text aus dem wirren Diktat.
Verstehe. Das verhindert also, dass aus einer etwas unglücklichen Formulierung des Arztes plötzlich ein völlig falscher medizinischer Kontext in den Bericht rutscht. Und dieser Kontextbezug, der wird laut den Notizen ja nicht nur für das Diktat genutzt.
Nee, das geht noch viel weiter.
Genau, die verknüpfen das auch mit externem medizinischem Fachwissen. Die Entwickler sprachen da über einen neuen AI-Mode, der diese bekannte medizinische Wissensdatenbank Amboss direkt in die Software reinholt.
Ja, und die Art und Weise, wie diese Integration gelöst ist, das verdeutlicht eigentlich super diesen Unterschied zwischen passivem Suchen und einem echt aktiven Assistieren.
Wie lief das denn bisher ab?
Also bisher war der Workflow oft so. Ein Arzt stieß auf einen sehr komplexen Fall, öffnete dann einen Browser-Tab, suchte in dieser Amboss-Datenbank nach einem bestimmten Wirkstoff und bekam da eine Seite mit ganz allgemeinen, eher abstrakten Informationen.
Wie so ein Wiki-Artikel quasi.
Genau. Und er musste dann selbst im Kopf die ganze Zeit den Abgleich machen. Also treffen all diese allgemeinen Warnhinweise da auf dem Bildschirm eigentlich auf den Patienten hier vor mir zu?
Und jetzt dreht sich dieser Spieß komplett um, richtig. Das bringt uns ja exakt zu dem Beispiel vom Anfang zurück. Wenn der Arzt jetzt in diesem AI-Mode nach einem Medikament sucht, dann liest das System die geöffnete Patientenkartei im Hintergrund einfach mit.
Richtig. Es fungiert quasi als Filter.
Es nimmt also das globale, abstrakte Wissen aus dieser riesigen Amboss-Datenbank und presst es durch die sehr lokale, ganz spezifische Linse des individuellen Patienten. Und nur deshalb kommt dann diese gezielte Warnung für die Dosisanpassung bei dem 84-Jährigen zustande.
Exakt so funktioniert das. Das System antizipiert, welche Informationen aus dieser gewaltigen Datenbank für exakt diesen einen Fall auf dem Stuhl relevant sind. Und wenn wir diesen Gedanken der Automatisierung jetzt mal weiterspinnen, dann landen wir bei der nächsten noch viel tiefer greifenden Innovation. Die stand nämlich auch auf der Agenda des Meetings.
Was kommt da noch?
Naja, wir haben ja jetzt gesehen, wie die KI Texte versteht, wie sie formatiert und mit Datenbanken abgleicht. Der nächste logische Schritt ist doch, wenn das System den Kontext eh schon so gut versteht, was hindert es eigentlich daran, gleich selbst in der Software aktiv zu werden?
Ja, genau. Wir sprechen hier also von dem Übergang von so einer passiven Dokumentation, wo die KI im Grunde nur Texte hübsch formatiert,
ja,
hin zu einer richtig aktiven Automatisierung. In den Notizen fiel da dieser Begriff der agentischen Fähigkeiten.
Ja, genau.
Der Chat in der Praxis-Software wird also im Prinzip zu einem Agenten, der eigenständig handelt.
Richtig. Die Entwickler verknüpfen diese ganzen KI-Funktionen zu sogenannten Aktionsketten. Das muss man sich als eine automatisierte Abfolge von Arbeitsschritten vorstellen. Dinge, die früher unfassbar mühsam per Hand erledigt werden mussten.
Hast du da mal ein Beispiel für so eine Kette?
Klar. Stell dir vor, ein Patient kommt in die Praxis und dessen Akte ist über Jahre hinweg gewachsen. Da gibt's hunderte Einträge, unzählige Laborwerte, alte Befunde. Die KI kann nun auf einen einzigen Befehl diese gesamte Historie durchforschen, eine prägnante Zusammenfassung der wichtigsten chronischen Probleme schreiben und diese Zusammenfassung dann sofort als Transportmittel an den nächsten Schritt in der Aktionskette übergeben.
Und es bleibt eben nicht nur beim bloßen Lesen und Zusammenfassen, oder? Der Chat kann laut den Entwicklern nun auch direkt Datenbankeinträge anlegen. Die nannten das Managed Objects.
Ja, und das ist ein massiver Eingriff in die Systemarchitektur. Die KI kann jetzt sogenannte EBM oder GUI-Abrechnungsziffern direkt in die Datenbank schreiben.
Zur kurzen Einordnung für alle, das sind diese unfassbar komplexen Codes, die in Deutschland darüber entscheiden, wie so eine ärztliche Behandlung am Ende überhaupt mit der gesetzlichen Krankenkasse oder bei Privatpatienten abgerechnet wird.
Richtig, da hängt das ganze Geld der Praxis dran. Außerdem kann der Chat auch noch eigenständig neue Patientenprofile oder sogar Nutzer im System anlegen.
Das heißt, der Arzt oder die medizinische Fachangestellte, also die MFA, muss sich gar nicht mehr durch 5 verschiedene Dropdown-Menüs und Unterfenster klicken. Man tippt einfach locker in den Chat, lege für diesen Patienten die Ziffer für ein Belastungs-EKG an und das System führt den Datenbankbefehl aus.
Genau so.
Um das technisch so sauber hinzubekommen, nutzen die laut Notizen sogenannte MCP-Server. Da musst du mich kurz abholen, ein MCP-Server. Das klingt für mich nach so einer Art digitalem Dolmetscher, der dazwischen der KI und den externen Datenbanken vermittelt. Liege ich da richtig?
Die Dolmetscher-Analogie, die geht schon in die richtige Richtung, aber man kann es sich vielleicht noch besser wie einen hochspezialisierten Werkzeugkoffer vorstellen.
Werkzeugkoffer?
Ja, den drückt man dem Sprachmodell einfach in die Hand. Ein Large Language Model an sich ist ja total isoliert, weißt du? Es hat nur das Wissen, mit dem es mal irgendwann trainiert wurde. Der MCP-Server ist eine Schnittstelle, die diesem Modell jetzt externe Tools zur Verfügung stellt.
Okay, und wie läuft so eine Anfrage dann in der Praxis in diesen Millisekunden ab?
Also, der Nutzer stellt dem Chat eine Frage. Der Chat leitet das an das Sprachmodell weiter. Das Modell analysiert die Anfrage und das ist der Clou. Es erkennt eine Lücke. Es merkt, oh, um diese Frage medizinisch korrekt zu beantworten, fehlen mir aktuelle Daten.
Okay. Und anstatt jetzt aufzugeben oder blind zu raten, also wieder dieses Halluzinieren anzufangen?
Richtig. Anstatt zu raten, greift das Modell in diesen Werkzeugkoffer, also auf den MCP-Server zu. Über diese Schnittstelle kontaktiert es externe Plattformen. Das könnte zum Beispiel das medizinische Netzwerk DocCheck sein. Es zieht sich die spezifischen, komplett tagesaktuellen Daten von dort, verarbeitet sie zusammen mit der ursprünglichen Frage und präsentiert dem Nutzer erst dann die fertige, fundierte Antwort.
Wahnsinn. Das ist echt eine gewaltige technologische Leistung, weil das Modell seine eigenen Limitierungen erkennt und dann einfach selbstständig Werkzeuge benutzt, um das zu lösen.
Ja.
Aber warte mal kurz, wir müssen hier nochmal auf diese agentischen Fähigkeiten zurückkommen. Also da, wo die KI selbstständig diese Abrechnungsziffern anlegt.
Mhm.
Das klingt im ersten Moment unglaublich bequem, das sehe ich ein. Aber birgt es nicht ein gigantisches Risiko für das gesamte Abrechnungssystem einer Praxis?
Auf welches Risiko spielst du da jetzt genau an?
Naja, wenn der Arzt früher so eine Abrechnungsziffer manuell eingetragen hat, dann hat er das ja über die ganz normale Benutzeroberfläche gemacht. Also er hat ein bestimmtes Textfeld oder ein Menü angeklickt.
Ja.
Und hinter diesen Eingabefeldern lagen doch bestimmt irgendwelche Warnmechanismen, oder? Also wenn man aus Versehen eine Ziffer doppelt eintragen wollte, ploppte ein Fenster auf. Halt, stopp, diese Leistung wurde heute schon abgerechnet.
Mhm, der Klassiker.
Wenn der Chat jetzt aber direkt als Agent tief in die Datenbank schreibt, umgeht er doch im Grunde diese komplette Benutzeroberfläche und nimmt voll die Abkürzung.
Das ist eine sehr, sehr scharfe Beobachtung. Und es ist total faszinierend zu sehen, dass exakt diese sicherheitsrelevante Debatte auch in diesem Entwicklermeeting hochgekocht ist.
Ach echt?
Ja. Die traditionelle Architektur von solchen Praxissoftwares war eigentlich immer genau darauf ausgelegt, dass die Kontrollmechanismen an das Frontend geknüpft sind, also an diese sichtbaren Textfelder und Buttons, von denen du gesprochen hast.
Was ja auch absolut Sinn macht, solange da ausschließlich Menschen vor dem Bildschirm sitzen und mit der Maus klicken. Aber wenn die KI diesen Weg umgeht, dann fehlen plötzlich diese Schutzplanken. Im schlimmsten Fall könnte die KI ja unbemerkt massenhaft falsche oder doppelte Abrechnungsziffern in die Datenbank pumpen. Das gibt doch am Ende des Quartals riesigen Ärger mit den Krankenkassen.
Ganz genau. Und um genau das zu verhindern, erzwingt diese neue Form der KI-Automatisierung einen echten, fundamentalen Umbau der Softwarearchitektur.
Wie haben die das gelöst?
Die Entwickler haben im Meeting detailliert besprochen, dass diese ganzen Überprüfungslogiken quasi aus der Benutzeroberfläche herausgerissen werden müssen. Die müssen viel, viel tiefer in die Struktur der Datenbank selbst verlagert werden.
Okay.
Sie müssen in die sogenannten Create-Methoden integriert werden. Das bedeutet vereinfacht gesagt, egal ob jetzt ein Mensch brav über ein Menü klickt oder ob eine KI über einen Chatbefehl Daten einspeist, die Überprüfung auf Fehler oder Duplikate findet immer ganz unten im Fundament der Datenbank statt.
Ah, das heißt, die Tür ist unten immer gesichert, egal durch welchen Eingang man das Haus betritt.
Schön gesagt, ja. Nur so lässt sich das System robust genug für agentische KI machen.
Wir sehen hier also, dass KI nicht einfach nur wie so ein Pflaster auf bestehende Software obendrauf geklebt wird, sondern dass sie wirklich erzwingt, wie wir Software von Grund auf neu bauen. Lass uns an dieser Stelle mal einen thematischen Sprung machen. Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, wie KI dem Arzt bei der aktiven Eingabe von Daten und Befehlen hilft. Aber das eigentliche Nadelöhr, also der absolute Endgegner der Bürokratie in so einer Praxis, ist doch oft gar nicht das, was der Arzt selbst tippt.
Oh nein, bei Weitem nicht.
Es ist diese Flut an externen Daten, die täglich auf die Praxis einprasselt. Vor allem Briefe von Kollegen und ganz wichtig, Laborwerte.
Ja, bei der Briefschreibung gab es im Meeting ein paar, sagen wir mal, sehr pragmatische Updates. Die sind vor allem für große Praxisverbände mit mehreren Standorten enorm wichtig.
Was ändert sich da?
Das System bietet nun deutlich mehr Flexibilität, um beispielsweise exakt auszuwählen, für welcher genaue Betriebsstätte so ein Brief überhaupt verfasst wird. Zudem haben sie die Konfiguratoren für Terminlisten verbessert und man kann nicht benötigte Empfängerbuttons einfach ausblenden.
Ah, um die visuelle Überladung für das Personal so ein bisschen zu reduzieren.
Richtig, das räumt die Oberfläche auf und spart Klicks. Aber der wirkliche Gamechanger, also das, was da im Entwicklerteam ganz stolz präsentiert wurde, das wartet wirklich beim Thema Labor.
Da bin ich gespannt. Jeder, der schon mal so einen ausführlichen ärztlichen Blutbefund in den Händen hielt, weiß ja, das ist kein Text, das ist eine tabellarische Wüste. Das sind Dutzende Abkürzungen, kryptische Zahlen und irgendwelche Normwerte. Wenn diese Flut an Daten in der Praxissoftware nicht sauber sortiert ist, verliert der Arzt wertvolle Zeit bei der Diagnose.
Und viele Praxen scheitern an genau diesem Ordnungssystem. Die Laborwerte kommen digital vom Großlabor an und liegen dann völlig ungruppiert und isoliert im System herum. Die Entwickler bezeichnen diese unsortierten Rohdaten als flache Elemente.
Flache Elemente, okay.
Und hier kommt eine neue, echt extrem spannende Funktion ins Spiel, die dieses Chaos endlich ordnen soll. Es gibt jetzt automatische Gruppenvorschläge für genau diese flachen Laborwerte.
Und die Grundlage für diese Vorschläge, die finde ich absolut faszinierend. Das System würfelt das nämlich nicht einfach aus und es verlässt sich auch nicht auf die starren Vorgaben von irgendeinem einzelnen Programmierer.
Nee.
Die Gruppenvorschläge basieren auf echten Nutzungsdaten, dem sogenannten Feature-Tracking von rund 1000 Arztpraxen. Die Software nutzt also quasi eine riesige Schwarmintelligenz.
Und das ist ein enormer Datenschatz. Das System analysiert da natürlich aggregiert und völlig anonymisiert, wie diese 1000 anderen Ärzte und ihre Teams mit exakt denselben Laborwerten umgehen.
Das ist eigentlich genau wie bei so einer Musik-App, so wie Spotify, oder?
Wie meinst du das?
Naja, Spotify lernt doch auch, dass Leute, die bestimmte Indie-Rock-Bands hören, oft auch eine Vorliebe für bestimmte elektronische Künste haben. Und diese Medizinsoftware lernt jetzt ähnliche Muster.
Ah, ja.
Wenn das System sieht, dass 800 von 1000 Praxen den Cholesterinwert, die Triglyceride und das HDL eigentlich immer zusammen in denselben Ordner namens Fettstoffwechsel packen, dann schlussfolgert die Software, es macht Sinn, dir für dein eigenes, völlig unaufgeräumtes System genau diese Strukturierung jetzt auch vorzuschlagen.
Exakt. Das ist strukturierte Schwarmintelligenz im Kampf gegen das Laborchaos. Und der Workflow, der daraus entsteht, der ist auch sehr clever gelöst. Praxisadministratoren können diese von der Schwarmintelligenz generierten Vorschläge sichten und mit einem ganz einfachen Klick für ihre eigene Praxis übernehmen.
Sehr komfortabel.
Aber noch interessanter ist eigentlich die Lösung für das normale Personal. Stell dir vor, eine medizinische Fachangestellte, die selbst gar keine administrativen Rechte im System hat, öffnet eine Patientenakte mit völlig chaotischen, ungruppierten Laborwerten.
Was passiert dann?
Sie bekommt ein ganz unaufdringliches Pop-up. Dort gibt es einen Button, mit dem sie direkt aus der Akte heraus eine interne Aufgabe an den Administrator senden kann. Da steht dann quasi, hey, hier gibt es neue Strukturvorschläge vom System, bitte schau dir das an und räum unser Labor mal auf.
Okay, das delegiert die Verantwortung extrem elegant dorthin, wo sie hingehört, ohne dass es den Arbeitsfluss der MFA irgendwie blockiert.
Richtig.
Aber bei dieser automatischen Gruppierung von medizinischen Abkürzungen sehe ich direkt die nächste Stolperfalle, muss ich sagen.
Schon die da.
Ja. Wenn wir uns tausende Praxen ansehen, dann nutzt doch garantiert nicht jedes einzelne Labor exakt dieselbe Abkürzung für denselben Wert, oder? In euren Notizen gab es da einen sehr spezifischen Begriff, der wohl ziemlich intensiv diskutiert wurde. Das sogenannte E2-Problem.
Oh ja, das E2-Problem. Das illustriert wunderbar diese ganzen Tücken der medizinischen Datenverarbeitung. Also das Kürzel E2 ist in der Laborwelt eben nicht eindeutig. Es kann in einem Befund für das weibliche Geschlechtshormon Estriol stehen. Gleichzeitig wird aber exakt dasselbe Kürzel E2 von super vielen Laboren auch in der Allergiediagnostik verwendet. Und zwar für Hundeepithelien.
Also Hundeschuppen.
Genau, Hundeschuppen, auf die ein Patient allergisch reagieren könnte.
Oh wow. Das heißt, wenn die Software jetzt blind nur nach diesem dummen Textkürzel E2 suchen würde, könnte es passieren, dass der Hormonspiegel einer schwangeren Patientin plötzlich vollautomatisch in den Ordner für Hundeallergien einsortiert wird.
Ja.
Ein Fehler, den man dem Patienten vermutlich nur sehr, sehr schwer erklären kann. Wie um Himmels Willen verhindert Tomedo denn so eine katastrophale Zuordnung?
Die Entwickler verknüpfen diese Gruppierungslogik deshalb nicht mit den bloßen, fehleranfälligen Textkürzeln. Sie gehen eine Ebene tiefer und nutzen eindeutige Bezeichner aus dem sogenannten EPA-Upload-Tracking.
EPA steht in dem Fall für elektronische Patientenakte.
Genau. Im Hintergrund dieser Aktenstruktur hat jeder Laborwert, völlig egal, wie er vorne auf dem PDF-Dokument irgendwie abgekürzt wird, einen eindeutigen maschinenlesbaren Code. Das System gleicht also immer erst ab, welcher eindeutige Bezeichner wirklich hinter diesem E2 steckt, bevor es überhaupt wagt, einen Gruppenvorschlag auf Basis der Schwarmintelligenz zu machen.
Das ist extrem smart. Und das schützt natürlich die Integrität der medizinischen Daten massiv. Laut den Meeting-Notizen haben sie wohl sogar noch eine weitere Absicherung eingebaut, um langfristig die Kontrolle über diese ganze Automatisierung zu behalten.
Richtig. Wenn das System eine Gruppe für diese Laborwerte automatisch auf Basis der Schwarmintelligenz erstellt, dann bekommt diese Gruppe intern in der Datenbank so einen unsichtbaren Stempel aufgedrückt. Die Entwickler nennen diesen speziellen Bezeichner ZS-Advent.
ZS-Advent. Wozu dient dieser unsichtbare Stempel denn?
Der dient eigentlich der Nachverfolgbarkeit für das System selbst. Stell dir mal vor, der Arzt übernimmt den Vorschlag der KI, beschließt aber Wochen später, den Namen dieser Gruppe doch lieber manuell umzubenennen.
Zum Beispiel von Fettstoffwechsel in Blutfette oder so.
Ganz genau. Wenn dann das nächste große Software-Update kommt oder die KI neue Laborwerte einsortieren will, weiß die Software dank dieses ZS-Advents-Stempels immer noch tief in ihrem Code, diese Gruppe, egal wie sie jetzt vorne heißt, die habe ich ursprünglich mal angelegt und ich kenne ihre Logik. So verliert das System nie die Übersicht über seine eigenen Kreationen, selbst wenn der Nutzer sie im Nachhinein verändert.
Okay, fassen wir all diese tiefen Einblicke in das Entwickler-Meeting mal zusammen. Was wir hier beobachten, ist doch wirklich ein massiver Paradigmenwechsel in der Praxis-IT, oder?
Das kann man so sagen.
Die Software entwickelt sich von einem rein passiven digitalen Aktenschrank, bei dem du als Nutzer quasi die gesamte kognitive Last tragen musst und genau wissen musst, in welcher Schublade jetzt was liegt, hin zu einem aktiven, stark kontextbezogenen Assistenten.
Es ist eine fundamentale Verschiebung der Arbeitsweise. Wir bewegen uns da echt weg von dem Prinzip, hier sind all deine eingegebenen Daten, mach was draus, hin zu einer Software, die sagt, hey, ich habe deine Daten gelesen, ich kenne den Kontext dieses spezifischen Patienten, ich kenne die aktuellen Richtlinien und hier ist das, was du basierend auf der kollektiven Erfahrung anderer Praxen wahrscheinlich als nächstes tun solltest.
Egal, ob das nun die lebensrettende Dosierungswarnung für den 84-Jährigen ist
oder das vollautomatische Aufräumen des Laborchaos durch intelligente Gruppierungen.
Und das bringt uns zum Abschluss noch zu einem wirklich provokanten Gedanken, den du, lieber Zuhörer, mal in Ruhe für dich selbst durchdenken kannst. Wir haben eben ausführlich über diese Schwarmintelligenz bei den Laborwerten gesprochen. Tausende Praxen trainieren völlig unbewusst durch ihr tägliches Klicken das System, wie man medizinische Befunde am besten gruppiert, strukturiert und abarbeitet. Die KI lernt den effizientesten, den reibungslosesten Weg und schlägt ihn allen anderen vor.
Ja, und wenn man diese Entwicklung mal konsequent zu Ende denkt, bewegen wir uns damit langfristig auf eine völlig standardisierte, durch Schwarmintelligenz gesteuerte Medizinbürokratie zu.
Ganz genau. Wenn die Software dir durch die gesammelte, destillierte Erfahrung von tausenden Kollegen immer wieder den vermeintlich perfekten Weg vorgibt, warum solltest du dir dann als Arzt oder als Praxismanager überhaupt noch die Mühe machen, einen eigenen, vielleicht besser auf dich zugeschnittenen Weg zu entwickeln? Werden so individuelle, vielleicht auch mal etwas chaotische, aber eben sehr persönliche Praxisgewohnheiten durch diese extreme digitale Bequemlichkeit einfach aussterben?
Das ist die große Gefahr dabei.
Vielleicht bauen wir mit all dieser KI gerade nicht nur den ultimativen Assistenten, sondern ein System, das uns irgendwann subtil, aber sehr bestimmend vorschreibt, wie wir überhaupt zu denken und zu arbeiten haben, sobald wir eine Patientenakte öffnen. Ein Gedanke, den man definitiv mal sacken lassen muss. Danke, dass du bei dieser tiefgehenden Recherche dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Deep Dive.